Dann willkommen zurück zur Einführung der Systemprogrammierung. Sie haben letzte Woche Ihr erstes Testat abgegeben oder manche von Ihnen und um das Ganze zu feiern, bekommen Sie morgen ein neues, an dem Sie arbeiten dürfen. Und für dieses Testat haben wir uns überlegt, dass Sie eine Kommando-Shell bauen dürfen. Ich werde Ihnen das Testat morgen ins Netz stellen, nachdem die Übungen herum sind und ich hoffe, dass Sie alles, was Sie dafür brauchen, dann auch im Testat finden werden. Für heute allerdings in der Veranstaltung werden wir uns etwas anderes anschauen, und zwar werden wir uns mit der Performanzmessung beschäftigen. Da gibt es einige mehr Sachen dazu zu sagen, als man vielleicht so auf den ersten Blick meint. Sicher mehr, als ich zu Anfang dachte, dass da wären. Und wenn wir noch Zeit haben gegen Ende, schauen wir uns nochmal das bisherige Material an, um da kurz durchzugehen. Da niemand von Ihnen sich gemeldet hatte mit bestimmten Sachen, die Sie gerne wiederholt hätten, habe ich einfach nur mal die ganze Sache ausgedruckt und wir werden dann schauen, wie weit wir kommen, wenn am Ende noch Zeit ist. Gut, aber beginnen wir zunächst mit Performanzmessung. Ein typisches Szenario bei der Performanzmessung ist, dass Sie zwei verschiedene Programme haben oder zwei verschiedene Rechnersysteme haben. Sie wollen jetzt wissen, welche von denen besser ist. Und besser ist bei uns meistens schneller, manchmal auch weniger Speicher oder weniger stromfressend. Aber ich gehe jetzt mal einfach von schneller aus. Und Sie haben jetzt diese zwei Rechner, Sie wollen jetzt wissen, welche von den beiden besser ist. Nun, wie machen Sie das? Sie werden sicher reingehen und Zeit messen und wissen wollen, welche von den Rechnern weniger Zeit braucht, um bestimmte Sachen abzuarbeiten. Aber was soll der Rechner hier abarbeiten? Ich habe Ihnen hier mal eine Liste von Sachen aufgeschrieben, die Sie an verschiedenen Stellen in der Literatur finden, was so die Antworten zu dieser Frage sein könnten. Und Sie sehen hier ganz oben erstmal Anwendungen. Wir nehmen also mal die Programme, die uns interessieren, führen die durch. Das sind vielleicht relativ wenige. Dann Benchmark-Folgen, das sind Sammlungen von verschiedenen Programmen, die alle verschiedene Eigenschaften des Rechners testen. Oder synthetische Benchmark-Folgen ist das nächste, was ich habe. Das sind solche Sachen wie der Drystone-Benchmark, die einfach ein Stück Code generieren und das dann übersetzen und ausführen lassen. Und dann haben wir hier noch kleinere Programme oder Mikrokernel, wie Sie die morgen implementieren werden. Das sind Kleinstprogramme, die bestimmte Eigenschaften des Rechners testen sollen, ein, zwei verschachtelte Schleifen, ein bisschen Berechnungen drin und dann misst man, wie lange das Ganze braucht. Oder Sie können einfach irgendwas ganz Naives machen und die Anzahl der MIPS oder FLOPS, die Millionen Instruktionen pro Sekunde oder Fließkomma-Operationen pro Sekunde messen und sagen, dass das Ihnen eine aussagekräftige Information gibt. Kann man alles machen, abhängig davon, was Sie aussagen wollen, sind verschiedene Sachen hier angemessen. Für den Allgemeinfall allerdings stellt sich raus, dass diese MIPS- und FLOPS-Angaben meistens relativ wenig aussagekräftig sind. Denn was sie aussagen, ist, wie viele Operationen der Rechner pro Sekunde ausführen kann. Und diese Aussage hat zwei Schwächen. Zum einen, wie viele Operationen können ausgeführt werden, heißt nicht unbedingt, wie viele ausgeführt werden in einem bestimmten Programm. Beispielsweise, wenn für jede Sprungfalschvorhersage Sie 20 Zyklen warten müssen und Ihre Sprungvorhersage sehr schlecht funktioniert, dann verbrauchen Sie viele Zyklen. Und zum anderen gibt es Operationen, die deutlich mehr Arbeit verbringen als andere Operationen. Wir werden in der nächsten Vorlesung sogenannte Vektoroperationen sehen, die auf modernen Rechnern das Achtfache von dem machen können, was eine einzelne andere Instruktion auf anderen Prozessoren macht. Und das heißt, dass eine von diesen Instruktionen achtmal so viel wert ist, sozusagen, wie eine normale Fließkomma-Operation. Das heißt, diese Fließkomma-Operationen sind alle nicht so, also diese MIPS und FLOPS sind alle nicht so nützlich in der Praxis und ähnlich verhält sich das mit den synthetischen Benchmark-Folgen, den Mini-Programmen und den Mikro-Benchmarks. Die sagen Ihnen alle ein bisschen was, aber sie sind alle keine realistischen Auslastungen der Prozessoren, das heißt, oder der Rechner allgemein. Das heißt, was diese Dinge Ihnen alle sagen, ist, wie gut dieser Rechner darin ist, diese kleinen Mikrokernel auszuführen. Aber er sagt Ihnen nichts darüber, wie gut der Rechner darin ist, realistische Programme auszuführen. Deshalb, wenn Sie wissen wollen, wie gut realistische Programme ausgeführt werden sollen, messen Sie das System mit realistischen Programmen. Das Einfachste ist, Sie nehmen ein Programm, von dem Sie schon wissen, dass Sie es brauchen und führen das aus. Aber oft ist es nicht ganz so einfach. Da haben Sie eine bestimmte Menge von Programmen, die Sie interessiert. Und vielleicht können Sie auch nicht alle davon standardisiert ausprobieren, dann ist das nächstbeste, was Sie verwenden können, eine Benchmark-Folge oder Benchmark-Suite. Das ist einfach eine Sammlung von Programmen, von denen die Entwickler der Suite dachten, dass die halbwegs realistisch aussehen, zusammengepackt, oft mit netten Scripts, die das Ganze bequem ausführen und diese Programme werden laufen gelassen und geben Ihnen nachher eine Zahl. Wie wir zu der Zahl kommen, zeige ich Ihnen später noch. Aber wesentliche Idee ist, dass diese Benchmark-Suites eine Messung von mehreren Programmen durchführen und all diese Messungen von diesen verschiedenen Programmen zum Schluss zusammenfügen. Dadurch, dass diese Benchmark-Suites standardisiert sind, geben sie Ihnen die Möglichkeit, Messungen auf Ihrem einen Rechner mit Messungen von anderen Personen auf anderen Rechnern zu vergleichen. Und dadurch, dass die Benchmark-Suites nicht nur ein Programm nehmen, sondern viele Programme nehmen, können Sie davon ausgehen, dass das, was Sie da gemessen haben, sich auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf andere Programme noch verallgemeinert. So richtig genau weiß man es natürlich nie. Es kann sein, dass Ihre Benchmark-Suite vergessen hat, irgendetwas reinzumachen, was Integer-Addition macht. Und dann, na, das ist unwahrscheinlich, weil sagen wir mal, Fließkomma-Addition hat man vergessen. Und dann brauchen Sie auf einmal ein Programm, das Fließkomma-Addition macht und stellen fest, dass eine Operation da 20 Sekunden braucht. Nicht ganz realistisch, aber das wollen Sie sicher nicht. Nachteile der Benchmark-Suites sind also die Tatsache, dass nicht unbedingt das drin ist, was Sie wirklich haben wollten. Und natürlich, dass wenn Sie Benchmark-Suites verwenden, die Nützlichkeit dieser Suite sich über die Zeit hinweg verändert. Wenn Sie eine Benchmark-Suite aus dem Jahr 1980 nehmen, in der, was weiß ich, Tetris, Basic und ein textbasierter Texteditor gebenchmarkt werden, dann sagt Ihnen das nichts über die Lasten aus, die für heutige Programme gebraucht werden. Ich habe Ihnen hier noch mal ein paar Beispiele für bekannte Benchmark-Suites aufgeschrieben. SPEC haben Sie vielleicht schon gehört. Das ist eine Benchmark-Suite, die insbesondere auf C und Fortran spezialisiert ist. C++ gibt es auch ein paar Elemente darin. Und die wird gerne von den Prozessorentwicklern verwendet oder auch von den Compiler-Entwicklern, um zu messen, wie gut die Systeme sind, allgemein gemessen. Also das ist so einer der Standard-Benchmarks. TPC ist eine andere Benchmark-Suite, die für Datenbanken verwendet wird. Und Dacapo ist eine Benchmark-Suite für Java-Anwendungen, die jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber immer noch gerne verwendet wird, um Java-Systeme zu benchmarken. So, jetzt setzen Sie sich also hin, machen ein paar Messungen und bekommen einen schönen Graphen raus. Sagen wir mal, Sie bekommen diesen Graphen hier raus. Was sagt Ihnen dieser Graph? Das ist eine mutige Aussage. Warum sagt mir dieser Graph nichts? Das sind doch zwei Balken und der Balken von B ist eindeutig höher als der von A. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Solche Graphen sehen Sie immer mal wieder in irgendwelchen Magazinen, meistens in Illustrierten, und die sagen überhaupt nichts, wie Sie richtig gesagt haben. Was Sie wissen wollen hier ist, was die Y-Achse bedeutet, was die X-Achse bedeutet, was da genau gemessen wurde, ob es Fehlerbalken gab, wie viele Messungen durchgeführt wurden, ob diese Messwerte, die wir hier sehen, ich gehe mal davon aus, dass es Messwerte sind, ob das Minima oder Maxima oder Mittelwerte oder Median sind und unter welchen Annahmen das Ganze gemacht wurde. Also hier fehlt alles Mögliche, um diese Dinge zu interpretieren. Sprich, wenn Ihnen jemand so einen Graph gibt, hauen Sie dieser Person den Graph erstmal um die Ohren, um nach weiteren Informationen zu fragen. So, das heißt, wenn wir benchmarken wollen, reicht es uns nicht, schöne Bilder zu generieren. Wir müssen uns auch überlegen, was wir da messen wollen, wie wir messen wollen und was wir nicht messen wollen. Da möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen drauf eingehen. Bevor wir also messen, sollten wir uns erstmal hinsetzen und überlegen, was wir jetzt unterscheiden wollen. Wir wollen meistens einen Unterschied messen zwischen verschiedenen Sachen, die irgendwie zusammenspielen. Wir haben sehr selten eine Situation in der Informatik, in der wir wirklich nur ein Hardware-Teil messen und schauen, wie gut das so oder so funktioniert. Denn meistens haben wir eine ganze Menge von Software, die aufeinander aufbaut, die auf einem Prozessor mit Speicher läuft, die auch wieder Eigenschaften haben. Und all diese Sachen beeinflussen natürlich das, was wir nachher als Messergebnis bekommen. Deshalb ist es sicher keine gute Idee, wenn wir beim Vergleichen von unseren zwei verschiedenen Rechnern, die wir jetzt angesprochen haben, den einen Rechner mit einem Windows-System und den anderen Rechner mit einem Linux-System testen, da der Betriebssystemkern natürlich wesentliche Auswirkungen darauf haben kann, was Sie danach als Ergebnisse bekommen. Eine andere Sache, die sehr schön ist, wenn Sie hinbekommen, ist das Reproduzieren von Ergebnissen. Wenn Sie jetzt Ihre Messung gemacht haben und damit zu Ihrem Kollegen gehen und dem Kollegen zeigen, wie eindeutig ist System A oder System B besser, dann kann es sein, dass Ihr Kollege sagt, das widerspricht vollkommen meiner Intuition, ich will das Ganze nochmal laufen lassen. Oder es kann sein, dass der Hersteller daherkommt und sagt, ach, Sie wollten einen schnellen Rechner haben, hätten Sie mir das doch gleich gesagt. Dann gebe ich Ihnen einen ganz anderen Rechner und dann wollen Sie natürlich dahergehen und diesen ganz anderen Rechner auch nochmal messen. Also ist es gut, wenn Sie diese Sachen so weit automatisieren, dass Sie nachher mit einer gewissen Sicherheit diesen ganzen Test neu laufen lassen können und diese Werte wieder miteinander vergleichen können. Eine andere sehr wichtige Sache ist, dass Sie mehr als einmal messen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste auf dieser ganzen Folie, wobei das alles natürlich wichtig ist, aber mehrfache Messungen durchzuführen brauchen Sie heutzutage. Wenn Sie vor 40 Jahren einen Computer gemessen haben, dann waren diese Systeme noch relativ deterministisch. Das heißt, Sie haben ziemlich genau die Anzahl der Zyklen nachher rausbekommen, die man gebraucht hat, um das eine Programm auszuführen, das gleichzeitig auf dem Rechner laufen konnte. Die Rechner waren schlicht und einfach zu eingeschränkt, als dass es da zu komplexen Interaktionen käme. Aber heutzutage haben Sie sehr komplexe Systeme, die durch verschiedenste Dinge beeinflusst werden. Selbst Sachen wie die Temperatur können damit einfließen. Und betrifft nicht nur Sie, betrifft auch die armen Rechner. Denken Sie an die Rechner, nicht nur an sich selbst bei diesem Wetter. Und diese Messungen, wenn Sie die nur einmal durchführen, kann entsprechend das Ergebnis, das Sie bekommen, komplett ohne Aussagekraft sein. Normalerweise sagt man, das ist so eine Pi mal Daumenregel, die sich herumgesprochen hat, mindestens 10 Messungen, desto mehr, desto besser natürlich. Aber manchmal bekommen Sie selbst 10 Messungen nur sehr schwer hin, wenn eine Messung mehrere Tage dauert, was durchaus passieren kann. So, dann bekommen Sie hinten raus Messergebnisse, also mehrere Messergebnisse, und von diesen Messergebnissen müssen Sie sich jetzt überlegen, wie diese Messergebnisse zusammenspielen, was diese Messergebnisse relativ zueinander bedeuten. Man nimmt häufig an, dass es sich um eine gaußsche Normalverteilung handelt, bei den Werten, die man bekommen hat, also bei dem Prozess, aus dem das Ganze rausgeneriert wird. Ist aber keine gute Annahme, werde ich Ihnen nachher noch zeigen. Ich schreibe es hier nochmal hin, weil Sie das oft sehen werden. So, jetzt haben wir uns überlegt, wie wir messen, aber wir müssen uns auch überlegen, was wir messen wollen. Einfach nur die Zeit messen ist schon nicht hinreichend genau genug. Was für eine Zeit wollen wir messen? Wir können die Zeit messen vom Drücken des Knopfs zum Ausführen bis zu dem Zeitpunkt, wo der Betriebssystemkern sagt, das Programm ist fertig. Das ist eine Option. Das nennt sich auch die Wall Clock Time, weil wir da einen externen Zeitmessungsprozess vornehmen. Aber wir könnten auch dahergehen und einfach schauen, wie lange das Programm auf dem Prozessor selbst ausführt. Denn wenn zwischendurch mal ein anderes Programm rangelassen wird in einem Multiprozesssystem, dann möchten wir unter Umständen diese Zeit raussubtrahieren. Oder wir möchten das nicht. Kommt drauf an, was wir messen wollen. Im Zweifelsfall machen Sie lieber die Wall Clock Time. Das ist die vertrauenswürdigste Art und Weise, das zu machen. Denn dieses Austauschen von Prozessen kommt oft daher, dass der Prozess, den Sie laufen lassen, irgendwas vom Betriebssystemkern wollte und warten musste und entsprechend sowieso nichts anderes laufen konnte. Andere Sachen, die Sie messen können, sind die Zyklen pro Instruktion, die Instruktionen pro Zyklen, die Anzahl der Cache-Fehlzugriffe, die Anzahl der Festplattenzugriffe, die Anzahl der Pakete, die Sie über das Netzwerk geschickt haben, die Anzahl der Male, die Ihre Funktion F mit dem Parameter 2 aufgerufen wurde. Sie könnten verschiedenste Sachen hier messen. Wir werden nachher noch darauf eingehen, wie wir manche von diesen Sachen messen können. Wenn Sie sich dann überlegt haben, was Sie messen wollen und mit welchem Verfahren Sie messen wollen, müssen Sie jetzt noch überlegen, was Sie jetzt alles überhaupt vergleichen wollen. Darauf bin ich jetzt zu Anfang schon mal ein bisschen eingegangen. Wollen Sie an dieser Stelle den Prozessor von Ihren beiden Systemen vergleichen? Wollen Sie das komplette Hardware-System vergleichen? Wollen Sie die Festplatten der Systeme vergleichen? Wollen Sie vielleicht Software stattdessen vergleichen, Betriebssysteme und so weiter? All das beeinflusst, wie Sie nachher Ihre Benchmarks gestalten und wie Sie die interpretieren und auswerten. Also zusammenfassend, wenn Sie Benchmarks messen wollen, erstmal hinsetzen und nachdenken, was Sie genau machen wollen. Was wollen Sie messen, wie wollen Sie messen und was wollen Sie vergleichen und was wollen Sie nicht vergleichen. Solange Sie sich das nicht überlegt haben, können Sie keine interessanten Messungen durchführen. Jetzt möchte ich mir mit Ihnen mal Benchmark-Folgen anschauen, da ich ja zu Anfang die schon ein wenig beworben hatte, als Dinge, die durchaus sehr nützlich sein können. Und ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel von der Dacapo Benchmark Suite gegeben. Das ist eine Benchmark-Folge für Java und die besteht aus diesem Programm und noch 5 weiteren. Und was Sie hier sehen, ist, dass da durchaus eine große Variabilität zwischen diesen Programmen ist. Sie haben da Programme, die Bilder berechnen, unter Umständen auch per Raytracing. Dann haben Sie einen Webserver hier drin, dann haben Sie verschiedene Übersetzungssysteme. Und dann haben Sie hier auch noch ein Programm, das statisch Programme nach Programmierfehlern durchsucht. Das sind alles verschiedene Anwendungszwecke und Sie sehen, dass man sich da Gedanken gemacht hat, dass man eine gewisse Variabilität reinbekommt. Aber was Sie auch sehen, ist, dass hier zum Beispiel kein Benchmark drin ist, der intensiv Matrixmultiplikationen durchführt. Das ist eine Sache, die hier nicht gemessen wurde. Warum man das rausgelassen hat, kann ich Ihnen jetzt direkt nicht sagen, da ich in diesem Prozess nicht verwickelt war, aber wahrscheinlich hätte sich auch jemand Gedanken darüber gemacht, ob man das mit reinnimmt oder nicht und sich dagegen entschieden. Wahrscheinlich deshalb, ja. Java ist nicht für Matrixmultiplikation besonders optimiert. Und die Leute, die Matrixmultiplikation verwenden, verwenden normalerweise Fortran oder C++ zum Übersetzen und weichen nicht auf C++ aus. Richtig, aber da hat jemand sich hingesetzt und Gedanken darüber gemacht, ob das rein sollte oder nicht. So, aber Punkt ist, Sie haben verschiedene von diesen Applikationen und Sie wollen jetzt nachher von diesen verschiedenen Applikationen, die Sie haben, Messungen durchführen und Sie bekommen für jede von diesen Applikationen natürlich eine andere Messung, da die unterschiedlich lang laufen. Und die Frage ist jetzt, wie vergleichen Sie jetzt diese Sachen? Ich bin mal von vereinfachend einer Benchmark-Folge mit nur zwei Mitgliedern ausgegangen, ein Programm P1 und P2. Und ich habe das mal auf zwei Rechnern laufen lassen, dem Rechner A und dem Rechner B. Und das hat mir diese verschiedenen dort oben angegebenen Laufzeiten geliefert. Wie vergleiche ich das jetzt? Wie vergleiche ich die beiden? Nun, im Allgemeinfall macht es natürlich Sinn, sich anzuschauen, welche von diesen Programmen für Sie wichtiger sind und dann nach diesen Werten zu gehen. Das heißt, die punktweisen Vergleiche sind oft ideal. Manchmal ist es denkbar, dass ein System komplett punktweise besser ist. Das wäre der Fall, wenn das hier zum Beispiel 60 hier hätte, dann wäre es in beiden Fällen besser als das B-System. Ist aber nicht so. Und dann stellt sich jetzt die Frage, für welches der beiden Systeme entscheiden Sie sich? Nun, im Allgemeinfall wieder gibt es keine allgemeingültige Lösung dafür, wie Sie sich an dieser Stelle entscheiden sollten, aber manchmal müssen Sie irgendwie diese Werte zusammenfassen, insbesondere wenn Sie ein Compiler- oder Prozessorbauer sind und sich überlegen wollen, wie Sie jetzt Ihre neue Performanzsteigerung verkaufen wollen. Und um das zu machen, müssen Sie sich überlegen, wie die verschiedenen Messungen zusammengehören. Nun, das Einfachste, was Sie machen könnten, wäre einfach, die Laufzeiten zusammen zu summieren und durch die Anzahl der Messungen zu teilen. Aber das ist natürlich eine relativ unfaire Sache. Was ist das Problem, wenn wir das machen? Ja?
Dass wir die Leistung von unserem System A für den Prozessor 2 schmälern. Mhm. Dadurch, dass er die 100er total dominierte und im anderen Fall
genau. Richtig, richtig. Das Problem ist, dass wir Prozesse haben, die, oder Programme haben, die deutlich länger laufen als andere Programme und das Gewicht dieser Programme wird durch ihre Gesamtlaufzeit bestimmt. Das ist unfair, da andere Programme, die deutlich weniger lang laufen, unter Umständen genauso wichtig für uns sind. Das ist wieder eine Annahme an dieser Stelle. Wir wissen nicht wirklich, wenn wir sonst keine Informationen haben, was die richtige Art und Weise ist, das zu vergleichen, aber einfach nach der Laufzeit der Programme zu gehen, ist sicher nicht das Richtige. Denn Sie können jederzeit ein Programm in diesem Verfahren dadurch wichtiger machen, dass Sie einfach noch eine Schleife drumherum kleben, die das Ganze 20 Mal macht. Sprich, dieses Verfahren so wird nicht verwendet und ist nicht geeignet. Wir verwenden nicht das arithmetische Mittel, um diese Dinge zu vergleichen. Stattdessen machen wir etwas anderes. Wir nehmen zunächst eine sogenannte Baseline daher, also ein Basissystem, mit dem wir uns vergleichen. Relativ zu dieser Baseline können wir dann einen Speedup berechnen, also die Beschleunigung relativ zu diesem System. Das gibt uns schon mal deutlich vergleichbarere Zahlen. Ich habe hier mal SpecInt als Beispiel genommen. SpecInt verwendet als Basissystem ein altes VEX-System aus dem Anfang der 80er Jahre, eine VEX 11780. Und all die Messungen, die Sie mit dem SpecInt-System durchführen, werden normalisiert im Vergleich zu den Messungen, die man damals mit dieser VEX 11 gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es noch lauffähige Systeme davon gibt. Wahrscheinlich noch, aber sicher nicht mehr viele. Aber man hat damals die Messungen damit durchgeführt und kann die entsprechend als Basislinie verwenden. Wenn ich jetzt also eine Messung durchführe, zum Beispiel mit meinem System A, dann nehme ich die Laufzeit, nehme die alte Laufzeit auf dem VEX-System, teile die durch meine Laufzeit und bekomme entsprechend meinen Speedup. Speedup hatten wir ja schon behandelt, das ist genau dasselbe Verfahren. Und jetzt sehen Sie, ich erhalte hier für Programm P1 ein Speedup von 5, für P2 ein Speedup von 20, während sich bei B hier ein Speedup von 6 und ein Speedup von 2 erhalte. Das sind, wenn ich eine VEX 11780 zum Vergleich habe, sicher keine besonders modernen Systeme, aber Sie sehen, es gibt da jetzt eine deutlich stärkere Gewichtung von der extremen Beschleunigung, die wir für P2 bekommen haben im System A. Um jetzt diese beiden zusammenzufügen, könnten wir auch wieder das arithmetische Mittel nehmen, aber das stellt sich raus, ist nicht ganz so sauber. Stattdessen verwendet man normalerweise das geometrische Mittel. Das ist die Standardart und Weise, um Verhältnisse miteinander zu mitteln. Und der Grund dafür, warum das so Sinn macht, den zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Sagen wir mal, das kommt ein bisschen Wurzeln jetzt, aber das ist relativ harmlos, würde ich sagen. Sagen wir mal, dass t von pk, m die Laufzeit von dem Programm pk auf dem System m ist. Dann ist entsprechend das Speedup von dem Programm pk auf dem System m das, was Sie bekommen, wenn Sie die t von pk, baseline durch t von pk, m teilen. Und der geometrische Mittelwert ist jetzt einfach, wenn Sie all diese Sachen nehmen, für all die Benchmarks, die Sie haben, das Ganze miteinander multiplizieren und dann die n-te Wurzel draus ziehen, je nachdem, wie viele von diesen Benchmarks Sie hatten. Das ist Ihr Mittelwert, die Standardabweichung können Sie auch ausrechnen, das machen wir jetzt aber nicht. Und das Nette an dieser Sache ist jetzt, wenn Sie diese beiden Sachen miteinander vergleichen, wenn Sie jetzt dieses geometrische Mittel mit dem geometrischen Mittel von einem anderen Benchmark vergleichen wollen, dann passiert Folgendes. Wenn Sie vergleichen wollen, sagen Sie normalerweise, wie viel besser ist das als das andere, also teilen Sie die durcheinander. Ich habe es mal hier hingeschrieben, System A versus System B. Das ist das geometrische Mittel von B, das ist das geometrische Mittel von A. Hier sind sie durcheinander geteilt und das ist eine Multiplikation, die Teilung. Das heißt, wir können das Ganze hier unter die Wurzel ziehen und entsprechend können wir da die darunterliegenden Divisionen umdrehen und das Ganze gegenseitig rauskürzen. Und wenn wir das Ganze gegenseitig rauskürzen, sehen Sie dieses, also das hier kürzen wir raus gegen das hier und so weiter. Und dann sehen Sie, es kürzt sich die Baseline raus. Das heißt, beim Vergleich von diesen Sachen ist es dann am Ende komplett irrelevant, was für ein System Sie als Baseline verwendet hatten. Und das ist eine sehr angenehme Eigenschaft. Damit können Sie direkt Systeme vergleichen und sind nicht darauf angewiesen, dass abhängig davon, was für ein Baseline-System Sie verwendet haben, unter Umständen das Vergleichsergebnis ein anderes ist. Also, das ist eine nette kleine mathematische Eigenschaft. So, haben Sie dazu noch Fragen? Okay. Also zusammenfassend bei den Benchmarks. Wir möchten idealerweise natürlich alles unter allen möglichen Konfigurationen messen. Wir möchten idealerweise alle existierenden Programme oder alle existierenden Konfigurationen für das Programm, das uns interessiert, messen. Diese Sachen miteinander vergleichen können wir natürlich nicht. Deshalb nehmen wir da repräsentative Benchmark-Folgen und versuchen, all das, was wir nicht miteinander vergleichen wollen, möglichst gleich zu halten zwischen den verschiedenen Messungen, die wir durchführen. Und wenn wir dann das Ganze gemessen haben, können wir, wenn es eine Benchmark-Folge ist, mit dem geometrischen Mittel das Ganze noch zusammenfügen. Jetzt möchte ich noch auf ein paar Detailpunkte weiter eingehen, die sich mit der Messung beschäftigen. Und das nächste, worauf ich raus möchte, ist das Darstellen von Messungen. Wenn Sie Messverfahren haben und wenn Sie mehrere Messungen durchführen, um eben einen Vergleich durchzuführen, ob A besser ist als B oder B besser ist als A oder ob die sich nicht wirklich was geben, dann müssen Sie natürlich irgendwie nachher die Messwerte, die Sie bekommen, miteinander vergleichen können. Und das einfachste und wahrscheinlich bekannteste Verfahren ist, dass man einfach den Mittelwert und die Normalverteilung anhand der Annahme einer gaußschen Normalverteilung berechnet. Und ich habe das mal mit zwei Programmen gemacht, P1 und P2, und habe für diese Programme rausbekommen, dass das eine einen Mittelwert von 1,001 Sekunden hat und das andere einen von 0,999 Sekunden und die Standardabweichungen lagen auch sehr nah beieinander. Um Ihnen das Ganze mal zu visualisieren, hier ist die entsprechende Gauss-Verteilung für die ganze Sache. Sie sehen hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, wie Sie auf der X-Achse auf der X-Achse sehen Sie den Messwert, auf der Y-Achse sehen Sie die Höhe der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und wie Sie sehen, liegen die beiden praktisch direkt übereinander und sind so ziemlich identisch, würde man sagen, wenn man sich das anschaut. Nur um nochmal kurz vielleicht einen Rückblick zu machen, was denn diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion genau bedeutet. Das ist eine Funktion, die uns sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Wert zwischen zwei Intervallen hier liegt. Das können wir mit dem Integral dieser Funktion an dieser Stelle berechnen. Zum Beispiel, sehr interessant, ist immer die Sigma-Umgebung des Mittelwertes. Wenn ich hier diesen dunkelblauen Bereich habe, den Mittelwert plus minus Sigma, dann ist das hier ein Bereich, in dem sich Werte mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit befinden. Dann, wenn wir hier den plus minus 2 Sigma-Bereich haben, dann haben wir noch zusätzliche Wahrscheinlichkeiten für einen breiteren Bereich, 3 Sigma hier draußen und so weiter. Und wenn wir diese Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, kommen wir darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Messwert sich in diesem Sigma-Bereich, also in diesem dunkelblauen Bereich aufhält, bei ungefähr 68% ist. Wenn Sie den dunklen und den hellblauen Bereich zusammennehmen, kommen Sie auf knapp über 95%. Und wenn Sie da diesen grünen noch dazu nehmen, dann kommen Sie auf 99,73%. Also je nachdem, wie weit Sie Ihr Sigma da strecken, bekommen Sie größere Wahrscheinlichkeiten, dass ein Wert in diesem Bereich immer drin liegt. Das nur als Kontext, wie wir diese Funktion zu interpretieren haben. Was wir jetzt also aus dieser Funktion rausziehen können, ist, dass wenn unsere Verallgemeinerung mit der gaußschen Normalverteilung für die beiden Programme, die ich gemessen habe, korrekt ist, dann können wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Messwert im Bereich von hier bis hier liegt, so ungefähr bei 47,5% ist, genau wie von hier bis hier, das ist auch ungefähr 47,5%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Messwert hier drin liegt. Das bekommt man hier raus. Macht das soweit Sinn? Okay, gut. Ich habe das Ganze jetzt nochmal hier in einen Graphen reingemalt. Das ist dieser 2-Sigma-Bereich. Also gut, das ist das 95% Konfidenzintervall, aber das ist fast dasselbe. Und Sie sehen hier den Mittelwert der beiden. Hier sehen Sie die Konfidenzintervallgrenzen. Und das wären jetzt die Bereiche, in denen wir 95% von unseren Messwerten erwarten würden. Und jetzt zeichne ich Ihnen mal auf, was ich denn tatsächlich gemessen habe. Das sind die Werte der beiden Funktionen, die ich tatsächlich gemessen habe. Sie sehen, hier haben wir eine Stelle, an der sich die Werte aggregieren. Hier haben wir einen Ausreißer. Hier haben wir weiter links eine Stelle, an der sich diese Werte aggregieren. Wir haben hier eine sehr viel regulärere Verteilung, während sich hier wirklich alles auf diesen Punkt zuspitzt. Also wir sehen, diese beiden Messwertverteilungen sind doch deutlich anders voneinander. Und wir wollen jetzt sicher nicht sagen, dass diese beiden Programme, die wir hier haben, ziemlich identisch miteinander sind, was ihr Laufzeitverhalten angeht, sondern wir wollen hier schon sagen können, dass sich da starke Unterschiede finden. Und in der Praxis müssen wir natürlich jetzt schauen, woher kommen die Unterschiede, stabilisiert sich das vielleicht irgendwann. Aber das allererste, was wir hier erstmal machen wollen, ist, dass wir diese Werte etwas besser visualisieren können, sodass wir sehen können, dass hier ein Unterschied existiert. Dazu möchte ich Ihnen, also Punkt ist, Mittelwert und Standardabweichung allein sind bei den Arten von Messungen, die wir durchführen, normalerweise nicht richtig aussagekräftig. Die Technik, die ich Ihnen zeigen möchte zum Visualisieren, nennt sich der Kastengraph oder Boxplot. Und was diese Technik macht, ist, dass sie all ihre Messwerte nimmt und in 4 Quartile unterteilt. Diese Quartile nennen sich das obere Quartil, das untere Quartil und die beiden mittleren haben, glaube ich, auch noch Namen. Und das obere Quartil sind die 25% größten Werte, das untere die 25% kleinsten Werte. Von den mittleren beiden Quartilen nehmen Sie den mittlersten Wert als Median. Den Median kennen Sie, nehme ich an, noch. Und dann markieren Sie anhand von diesen Informationen die verschiedenen Stellen an dem Graph wie folgt. Sie zeichnen eine dicke Linie durch den Median und zeichnen einen Kasten vom Beginn und Ende jeweils des oberen und unteren Quartils. Das gibt Ihnen also einen Kasten, der Ihnen sagt, wo 50% mindestens der interessanten Werte sich befinden. Und der Median sagt Ihnen dann noch, wo diese Werte sich zu konzentrieren beginnen. Für die restlichen Werte wollen wir natürlich auch noch niederschreiben, wo die abgelegt sind. Dazu zeichnen wir Antennen. Es gibt verschiedene Verfahren, wie diese Antennen gezeichnet werden. Das verbreitetste, das Sie auch morgen in der Übung verwenden werden, ist, dass die Antennen gezeichnet werden bis zum weitest außenliegenden Wert, der nicht weiter als 1,5-mal so weit vom Ende dieses Kastens entfernt ist als die Länge des Kastens. Also Sie nehmen die Länge dieses Kastens, multiplizieren das mit 1,5 und das ist die maximale Entfernung, die Sie zu gehen bereit sind, aber Sie kürzen das auf die tatsächliche Entfernung, bei der Sie einen echten Messwert haben. Dann haben Sie natürlich noch ein paar Punkte übrig und das sind die interessanten Punkte, das sind die Ausreißer. Die werden durch Kreise markiert bei diesen Arten von Messungen. Die sehen Sie in letzter Zeit immer häufiger in der Literatur. Und diese Arten von Messungen sind deutlich aussagekräftiger als das, was Sie mit den alten Mittelwert- und und 95% Konfidenzintervallmessungen sehen. Gerade auch deshalb, weil man hier die Ausreißer erkennen kann und anhand dieser Ausreißer dann immer fragen kann, ist das, was man hier gesehen hat, wirklich repräsentativ oder gab es da irgendwelche skurrilen Effekte, die man sich nochmal genauer anschauen sollte. Wenn Sie so einen Ausreißer sehen, kann es sein, dass das relativ harmlos ist. Es könnte aber auch sein, dass da irgendein komplizierter Prozess dahinter steckt, hinter diesem Ausreißer, den Sie sich nochmal anschauen sollten. Das hängt immer von Ihrem Fall ab. Also auf die Ausreißer achten. Ich habe jetzt nochmal die Messung, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, im Kastengraph visualisiert. Also das waren die beiden, die in der Gauss-Verteilung komplett identisch aussahen. Und so sehen die jetzt in Kastengraph-Darstellung aus. Also Sie sehen hier, sieht man den Unterschied deutlich netter. Wir haben sogar zwei Ausreißer hier. Das waren, soweit ich weiß, beides C-Programme, die irgendwas in einer Schleife gemacht haben. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und es gibt noch eine zweite Darstellung, die Sie im Moment zunehmend sehen. Das sind die sogenannten Violinengraphen. Das sind im Prinzip Kastengraphen, aber zusätzlich zeichnet man außenrum noch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Also angenähert. Wir haben natürlich nicht die exakte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, sondern immer nur das, was wir von unseren wenigen Messwerten haben. Und in beiden Fällen, also in diesem Fall wie auf der vorherigen Folie, sehen Sie recht nett wieder die Verteilung. Haben Sie zu diesen Graphen noch Fragen? Also diese Graphen sind ein Werkzeug für Sie, um Entscheidungen fällen zu können, ob eine bestimmte Sache besser ist als eine andere Sache. Diese Messungen machen Sie also entsprechend, indem Sie den Median bestimmen, indem Sie das obere und untere Quartil bestimmen, einen Kasten zeichnen, den Median markieren und dann das anderthalbfache der mittleren Kastenlänge als maximalen Abstand für Ihre Antennen nehmen und innerhalb dieses Bereichs sich dann immer den größten tatsächlich gemessenen Wert markieren. Und alles andere sind Ausreißer. Zum Glück gibt es da ein Werkzeug, was das Ganze für Sie macht. Das dürfen Sie morgen verwenden. So, jetzt haben wir uns über die Benchmark-Folgen und über das Visualisieren von Messungen unterhalten. Jetzt möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was denn eigentlich die Messungen überhaupt bedeuten und was wir da für Annahmen mit reinstecken in diese Messungen. Angenommen, ich gehe daher und messe ein Programm auf zwei verschiedenen, oder sagen wir mal vereinfachen. Ich gehe daher, ich habe zwei verschiedene Programme auf dem gleichen Rechner und messe die beide. Und ich messe sie wirklich mit dem gleichen Prozessor und mit dem gleichen Betriebssystem. Habe ich dann an dieser Stelle sichergestellt, dass, wenn es Performanceunterschiede gibt, die wirklich nur an diesem Programm liegen? Oder gibt es noch andere Effekte, die damit reinspielen können, die die Performance Ihres Programmes beeinflussen können? Ja?
Was halt überhaupt gar keinen Zugriff auf die Festplatte hat, dann ist es wieder null. Weil dann messe ich eigentlich nur, dann würde ich sie am Ende rausrechnen können und dann würde ich sagen, okay, so lange braucht er noch
Festplatte. So rausrechnen können Sie das leider nicht so leicht, aber ja, Sie müssen natürlich darauf achten. Das ist jetzt, wenn Sie unterschiedliche Programme miteinander vergleichen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, und das ist ansonsten aber ein sehr guter Punkt. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass wir das gleiche Programm nehmen. Ich habe einen C-Code von irgendwoher bekommen und ich führe das auf dem Rechner aus. Und mein Kollege führt das gleiche C-Programm auch auf dem gleichen Rechner aus. Und wir haben jetzt da unsere Messungen. Sollte ich erwarten, dass diese Messungen exakt identisch sind? Oder gibt es Sachen, die da noch irgendwie die Performance beeinflussen können, die ich jetzt vergessen habe? Sie nicht. Letzte Woche hatten wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass es ja verschiedene Implementierungen von C gibt. Es gibt den GCC, es gibt den Intel C-Compiler. Könnte das einen Unterschied machen, wenn mein Kollege den Intel C-Compiler verwendet und ich den GCC verwende? Ja? Richtig, genau. Die verschiedenen Compiler verwenden verschiedene Optimierungen und wir können sogar dem gleichen Compiler oft sagen, dass bestimmte Optimierungen an- oder ausgeschaltet werden sollen. Also verschiedene Übersetzer, verschiedene Versionen des gleichen Übersetzers, verschiedene Konfigurationen der Übersetzer. Ja?
Sind zwei semantisch identische Programme dasselbe Programm? Also ich meine, nur wenn es aus demselben C-Code erzeugt sind, heißt das natürlich, dass das dasselbe Programm ist. Also nur, wenn ich unterschiedliche Übersetzer nehme,
Sie haben Das ist eine sehr gute Frage, aber dann könnte man auch, also ist das Programm das gleiche, wenn das übersetzte Binärprogramm das gleiche ist? Und sicher nicht, ein Programm muss man immer im Kontext sehen. Ein Programm, das auf zwei Prozessoren mit verschiedenen Prozessorarchitekturen übersetzt ist und rein zufällig beide Programme die gleiche Binärdarstellung haben, aber unterschiedliche Sachen machen, sind sicher auch nicht die gleichen Programme. Also mit Programm meine ich jetzt an dieser Stelle für unsere Zwecke hier den Quellcode des Programms. Wir haben für alle Programme den gleichen Quellcode. Und wir sehen, der Übersetzer schießt uns da auch wieder ein wenig dazwischen. Was auch dazwischen schießt, sind verschiedene Konfigurationen des Betriebssystems. Wir sind ja heutzutage meistens auf Multi-Benutzersystemen unterwegs und auf Multiprozesssystemen. Ein häufiges Problem, das ich beim Benchmark-Messen habe, ist, dass irgendwo ein Hintergrundprozess um Mitternacht oder um 2 Uhr nachts sagt, ach, jetzt wäre doch mal ein guter Zeit, die Festplatte zu indizieren. Und das macht natürlich alles, jemand weiß, wovon ich spreche, das macht natürlich Ihnen die ganze Messung unter Umständen kaputt, weil dann Ihr Programm langsamer wird, weil der andere Prozess immer mal wieder dran will und die Festplatte ständig Unterbrechungen in den Betriebssystemkern sendet und der mit diesen Unterbrechungen arbeiten muss. Das sind alles Probleme, die da dazwischen kommen. Aber es geht noch weiter. Wenn zum Beispiel ein angeschlossenes Netzwerkgerät oder eine angeschlossene Tastatur ständig Signale aussendet, ich hatte mal so ein Problem mit einem Diskettencontroller, der fehlerhaft war. Wissen Sie noch, was Disketten sind? Muss ich ja fragen. Dieses Gerät hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, woran es lag, hat meinen Rechner unglaublich langsam gemacht, dadurch, dass es ständig behauptet hat, dass irgendwas mit der Diskette los wäre. Und erst als ich im BIOS dieses Ding ausgestellt habe, mir einen externen Controller eingebaut hatte, damals brauchte nur noch diese Disketten, erst zu diesem Zeitpunkt konnte ich den Rechner wieder normal verwenden. Und das macht all Ihre Sachen kaputt, aber auch die Temperatur oder gar der Luftdruck können die ganze Sache beeinflussen. Die modernen Prozessoren, die Sie hier haben, sind normalerweise angegeben mit einer Basis-Taktfrequenz, auf der Sie laufen. Das könnte sowas 3, so und so viel Gigahertz sein, sagen wir mal 3,2. Und dann haben die eine Turbo-Boost-Frequenz, die mit 3,7 zum Beispiel angegeben ist. Das ist eine Frequenz, die der Prozessor kurzfristig annehmen kann, wenn das Programm eben gerade das erfordert. Also wenn gerade viel gerechnet wird, dann schaltet der Prozessor sich hoch, rechnet er etwas schneller. Und das Problem ist, diese Sache kann deshalb nicht als dauerhafter Betrieb gewährleistet werden, weil irgendwann der Prozessor zu heiß wird, als dass das Ganze noch geht. Und dann schaltet er sich automatisch wieder runter. Das heißt, wenn Sie das System heute draußen betreiben versus wenn Sie das vor 4 Monaten draußen betreiben, kann das Ihnen Performanzunterschiede besorgen. Auch das müssen Sie berücksichtigen. Ja, wirkt sich dann, wie gesagt, auf die Taktfrequenz aus. Manche Prozessoren können Sie durch DIP-Schalter nochmal umkonfigurieren, dass die verschieden schnell laufen. Aber Sie sehen, es gibt viele Sachen, die damit reinspielen. Die interessanteste Geschichte, die ich dazu habe, hat sich in Colorado abgespielt, während ich dort war. Und zwar, ich habe die Nutzer, die dahinter stehen, etwas umbenannt. Aber die Namen sind für unsere Zwecke ähnlich genug. Ein Benutzer namens Hans war Doktorand in Colorado, der hat quer gegenüber von meinem Büro gesessen und hat verschiedene Messungen durchgeführt und versucht, ein Programm zu beschleunigen. Und irgendwann ist es ihm gelungen, dieses Programm auf 0,6 Sekunden herunterzubringen. Damit war er sehr glücklich, das hat er gar nicht erwartet, dass es so schnell ging. Also ist er zu seinem Doktorvater hochgerannt und hat gesagt, hier, ich habe 0,6 Sekunden hinbekommen. Der Doktorvater war erstaunt, er hatte nichts besser als 0,75 oder so etwas erwartet, also hat ihn sehr begeistert und er hat sich gleich eingeloggt auf der gleichen Maschine, ist ins Heimverzeichnis dieses Benutzers gekommen, hat das gleiche Programm ausgeführt und 0,8 Sekunden. Okay, wahrscheinlich nicht genug gemessen, also hat er sich hingesetzt, das Ganze nochmal gemessen, aber es war stabil bei 0,8 Sekunden. Also sagte er dem Doktoranden, du musst ja irgendwas falsch gemessen haben, hast wahrscheinlich irgendwo die falschen Werte kopiert, kein Problem, miss einfach nochmal nach. Der Doktorand, schwer enttäuscht, ging wieder runter in den Keller. In Colorado muss man dazu sagen, die Professoren sitzen da in einem Turm und die Doktoranden sitzen unten so im Kellergeschoss, in einem Kellergewölbe. Der betreffende Doktorand, wie gesagt, saß in so einem Cubicle, in so einer Absperrung, quer gegenüber von der Besenkammer, in der ich war. Und hat sich wieder dort hingesetzt vor seinen Rechner, hat wieder seine Messungen durchgeführt und es war wieder 0,6. Er hat wieder und wieder gemessen, immer wieder 0,6, sehr stabile Werte. Und hat es dem Doktorvater gezeigt, er ist runtergekommen, hat sich vor den Rechner gesetzt, das Ganze ausgeführt und festgestellt, er hat auch wieder 0,8 bekommen an dieser Stelle. Und so haben sie beiden sich dann hingesetzt und nach und nach ausprobiert, was denn die Unterschiede waren zwischen ihren beiden Systemen. Und das Einzige, was sie zum Schluss rausfanden, was unterschiedlich war, ist, dass die beiden sich jeweils mit ihrem eigenen Nutzerkonto angemeldet hatten. Also haben sie das Ganze genauer untersucht und zum Schluss stellte sich raus, der Unterschied war folgender. Die verschiedenen Benutzer haben Umgebungsvariablen in Linux oder in Unix-Systemen allgemein. Diese Umgebungsvariablen werden zum Beispiel verwendet, um sich zu merken, in was für einer Sprache der Benutzer gerade arbeitet oder auch, wo das Heimatverzeichnis des Benutzers ist. Das Heimatverzeichnis ist das Verzeichnis, in dem Sie normalerweise anfangen. Und die beiden Umgebungsvariablen dieser beiden Benutzer waren komplett identisch, bis auf das Heimatverzeichnis. Benutzer Hans hatte eben /user/Hans und Benutzer Peter hatte /user/Peter. Und jetzt muss man wissen, dass Linux vor Ausführen des Programms als allererstes oder als eine der ersten Sachen oben auf den Stapel drauf diese Umgebungsvariablen kopiert, falls sie später gebraucht werden. Und was jetzt passierte war, dass die Umgebungsvariablen in ihrer Gesamtmenge für Benutzer Peter ein Byte länger waren. Das hat dazu geführt, dass mehr Platz auf dem Stapelspeicher verbraucht wurde und das Ganze wurde dann noch ausgerechnet, also wurde das dann 8 Bytes Unterschied groß. Und das hat dann dazu geführt, dass das Cache-Verhalten sich bei diesen beiden Ausführungen unterschieden hat. Das heißt, die Caches haben sich komplett unterschiedlich verhalten, abhängig davon, welcher Benutzername verwendet wurde. Und dieses ganze Problem hat natürlich die beiden sehr überrascht und zu einer sehr amüsanten Publikation nachher geführt. Sie sehen, die Systeme sind sehr empfindlich für bestimmte Sachen. Das ist die Messung, die Sie zum Schluss durchgeführt haben, abhängig von der Stackgröße. Und das sind alles sehr stabile Messungen, die Sie hier sehen. Also das ist mit 95% Fehlerbalken noch gemacht. Aber Sie sehen, die Fehlerbalken sind sehr dicht beieinander. Sie sehen, die meisten sind so 0,8 plus irgendwas Sekunden. Dann haben wir hier ein paar, die 0,6 Sekunden sind. Und dann haben wir hier oben noch einen Ausreißer. Niemand weiß, wo der herkommt, war aber ein sehr stabiler Messwert, dieser Ausreißer. Wenn ich mich recht entsinne, waren all diese Messungen auf einem Pentium 4 und auf den nachfolgenden Prozessoren konnte man diesen Effekt nicht mehr so stark beobachten. Man muss dazu wissen, Intel hat den Pentium 4 ursprünglich als Architektur entworfen, die man später noch weiterentwickeln wollte, aber hat dieses Konzept später eingestampft. Also der Pentium 4 war der einzige Prozessor, der mit dieser speziellen Mikroarchitektur gebaut wurde. Wir vermuten, dass es daran lag, dass das ganze System zu komplex und zu schwer zu verstehen war. Was der Pentium 4 machte, war, dass er statt dem normalen Mikrocode spezialisierten Mikrocode verwendete, der immer noch Annahmen darüber machte, welche Sprünge genommen wurden und welche Sprünge nicht genommen wurden und dazu einen speziellen sogenannten Trace Cache verwendete, um sich das Ganze zu merken. Hochkomplizierter Prozess. Niemand hat je ganz verstanden, wie es genau funktioniert, wurde nie irgendwie publiziert. Anscheinend hat Intel auch nicht verstanden, wie es genau funktioniert. Jedenfalls, solche Sachen beobachten Sie dann mit so etwas. Aber es geht noch weiter. Die beiden haben sich dann noch Gedanken gemacht, was es denn noch so an Sachen gäbe, die so etwas verursachen können. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie die Bindereihenfolge von Objektdateien geändert haben. Sie erinnern sich daran, wenn Sie ein C-Programm übersetzen, dann kann das aus verschiedenen Modulen bestehen. Diese verschiedenen Module geben Ihnen verschiedene Objektdateien. Und abhängig davon, wie rum Sie diese verschiedenen Objektdateien binden, ist natürlich eine weiter oben und die andere weiter unten. Und das kann zu verschiedenen Messergebnissen nachher führen. Und was die beiden gemacht haben, ist, dass sie verschiedene von diesen Varianten durchprobiert haben und dann mal verglichen haben, wie effizient die sind, je nachdem, ob mit der Compiler-Option O2, das ist die zweitbeste Optimierung, oder mit O3, das ist die beste Optimierungsstufe bei GCC, kompiliert wurde. Und eben gerade ist mein Präsentationsprogramm gestorben. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und jedenfalls das Ergebnis, das sie bekommen haben, ja, das will er heute nicht. Sekunde. Ich zeige Ihnen den Graphen gerade mal hier in diesem anderen Programm. Denn der ist schon sehr interessant zu sehen. So, das ist der Graph, der nachher rauskam. Und was Sie in diesem Graph sehen, ist... auf der X-Achse sehen Sie verschiedene Benchmarks, von Spec war das gewesen, soweit ich weiß. Auf der Y-Achse sehen Sie den Speedup von O3 versus O2. Das heißt, bei 1,0 würden wir sagen, dass die beste Optimierung und die zweitbeste Optimierung gleich gut sind. Und wie Sie hier sehen, abhängig davon, in welcher Reihenfolge Sie diese Sachen zusammenbinden, können Sie bei einigen von diesen Benchmarks durchaus komplett zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie effektiv die Optimierung ist. Das heißt, diese Effekte, in welcher Reihenfolge die Objektdateien zusammenkommen, und man kann sich ausdenken, natürlich auch wenn Sie einfach Funktionen umsortieren innerhalb von Ihren C-Programmen, können da an dieser Stelle zu solchen doch durchaus beachtlichen Geschwindigkeitsunterschieden führen. Das sind also alles Sachen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie Performance-Messungen durchführen wollen. Interessanter wird es noch, wenn Sie sogenannte adaptive Systeme verwenden, also Systeme, die sich selbst versuchen anzupassen an die Art und Weise, wie sie verwendet werden. Hier habe ich ein Programm, das ist, soweit ich weiß, ein Java-Programm gewesen, das ich einfach mehrfach habe laufen lassen. Und Sie sehen, ich habe hier Kastengrafen überall eingezeichnet. Die sind alle ziemlich stabil, bis auf ein paar Ausreißer. Und was Sie hier sehen, ist, dass beim ersten Durchlauf ich ungefähr bei 0,7 hier bin, beim zweiten Durchlauf schießt das Ganze hoch auf 1,4 noch irgendwas und dann geht es so langsam wieder runter, bis es beim achten oder neunten Durchlauf dann langsam ein Plateau erreicht. Das heißt, die ersten paar Durchläufe, die Sie hier machen, sind eigentlich nicht repräsentativ für ein Programm, das Sie länger laufen lassen. Auf der anderen Seite, wenn Sie nur wissen wollen, wie schnell das Programm beim ersten Durchlauf ist, sind all diese Messungen, die Sie hier hinten durchführen, auch wieder nicht repräsentativ. Auch das sind Sachen, die Ihre Messungen kaputt machen können. Und machen wir gerade noch hier weiter, bevor ich das restauriere. Das nennt sich auch der sogenannte Aufwärmeffekt. Die Eigenschaft, dass beim Durchlaufen, beim Messen, die ersten Messungen deutlich anders sind als die späteren Messungen. Dieser Aufwärmeffekt, den beobachten Sie sehr oft in modernen Systemen und ich behaupte, der wird noch wichtiger werden in der Zukunft. Diesen Effekt müssen Sie gut beobachten und gut interpretieren, damit Sie nachher relevante Ergebnisse bekommen. Also variiert, danach bekommen Sie einen stabilen Zustand und der Grund dafür ist vielfältig. Der Grund dafür sind, wie gesagt, Systeme, die sich anpassen an das, was geschieht. Zum Beispiel Ihre Caches, Standardbeispiel. Wenn Sie mehrfach von einem Cache lesen, beim ersten Mal haben Sie einen Cache-Fehlzugriff, langsam, beim zweiten Mal ist das Datum schon drin, schnell. Sprungvorhersage, ähnlich. Der TLB wird natürlich auch durch das ganze Cachen unter Umständen schneller oder langsamer und das Betriebssystem versucht teilweise auch intelligent vorzugehen. Wenn Sie einen Just-in-Time-Compiler verwenden, wird der beim ersten Ausführen Ihr Programm dann auch langsam ausführen und bei späteren Aufrufen optimiert ausführen. Das macht auch wieder große Performanceunterschiede. Also adaptive Systeme können Ihre Messungen schwer verzerren. Je nachdem, ob Sie jetzt den ersten Durchlauf, also die so Latenz würde ich das nennen, herausfinden wollen, müssen Sie dann entweder vor jeder Messung alles zurücksetzen oder wenn Sie die langfristige Performance des Systems messen wollen, also den Durchsatz, dann müssen Sie lange messen, bis Sie ein Plateau erreichen und die ersten Messergebnisse einfach wegwerfen. Das sind die verschiedenen Verfahren, wie Sie hiermit dann umgehen können. So, und damit möchte ich an dieser Stelle eine Pause machen für, sagen wir mal, ach, so viel haben wir heute nicht. Machen wir 10 Minuten Pause, während ich das System hier restauriere.